Es geht um Geld.
Dass die Reichen immer reicher werden.
Daseinsvorsorge, das Gemeinwohl und die Infrastruktur.
Die Städte sind pleite.
Die Binnenkonjunktur stagniert und der Arbeitsmarkt ist unsicher.
Wir alle sind es wert.
Wir haben nur den einen Planeten.
Geld sind wir wert.
Klasse, der Verdi Wirtschaftspodcast.
Willkommen zu einer neuen Folge des Verdi Wirtschaftspodcasts. Wir haben heute zu Gast Katja Rietzler. Katja ist promovierte und diplomierte Volkswirtin und war als solche nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in Russland und Usbekistan. Mit einer Zwischenstation beim DIW kam sie 2012 zum IMK, der Hans-Böckler-Stiftung, und ist dort wissenschaftliche Referentin für Steuer- und Finanzpolitik. Ebenfalls in der Folge zugegen ist Dirk Hirschel. Ich sage an der Stelle bewusst nicht Gast, denn dieser Podcast wird vom Bereich Wirtschaftspolitik der Gewerkschaft Verdi herausgegeben, den Dirk seit 2010 leitet. Nach seiner Promotion an der Leuphana-Universität Lüneburg war Dirk von 2003 bis 2010 der Chefökonom des DGB. Mein Name ist Marco Herak und mit diesem Wissen über unsere GesprächspartnerInnen gehen wir nun in die Folge hinein. Heute soll es um notwendige Investitionen gehen, dazugehörige Finanzierungsbedarfe und die allgemeine Wirtschaftslage. Bevor wir mit dieser anfangen, begrüße ich recht herzlich Dirk Hirschel. Hallo.
Grüß dich, Marco.
Und Katja Rietzler. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Wir befinden uns im zweiten Jahr der Pandemie und etwas aktueller vermutlich am Anfang einer vierten Corona-Welle. Bevor wir über Investitionen und deren Finanzierung sprechen, drängt sich mir daher die Frage auf, wie wir eigentlich dastehen, Dirk. Also wie geht's der Wirtschaft?
Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Aber wir können davon ausgehen, dass wir spätestens im nächsten Jahr einen kräftigen Aufschwung bekommen werden. Dieses Jahr läuft es noch nicht so gut. Das hängt damit zusammen, dass es Lieferengpässe gibt bei Bauteilen, Stichwort Halbleiter, und bei Rohstoffen. Und das bremst in Deutschland die Industrieproduktion und das Wachstum. Nur mal eine Zahl, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie stark der Bremseffekt ausfällt. Jedes dritte Auto kann in Deutschland in diesem Jahr nicht fertiggestellt werden, weil eben Halbleiter fehlen, weil Rohstoffe fehlen. Und jetzt haben wir noch darüber hinaus die vierte Infektionswelle, die den privaten Konsum dämpfen wird. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass dieser kräftige Aufschwung, der eigentlich schon für 2021 prognostiziert war, erst im nächsten Jahr kommen wird. Da wird er aber sicher kommen. Die Auftragsbücher sind voll und wir haben einen Nachfrageüberhang von fast 100 Milliarden. Das heißt, die mittleren und hohen Einkommen haben kräftig gespart im letzten Jahr, konnten viele Ausgabenwünsche nicht erfüllen wegen Lockdown und anderen Dingen. Und das wird dann nächstes Jahr nachgeholt. Also das heißt, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches dazwischen kommt, dann werden wir nächstes Jahr einen richtig kräftigen Wirtschaftsaufschwung erleben. 5-6% Wachstum, wenn das gut läuft. Und das ist erstmal eine gute Nachricht.
Das heißt also, wie gut es dann nächstes Jahr läuft, hängt auch damit zusammen, wie schnell die Lieferketten wieder in Schwung kommen und wie schnell man die Probleme da löst.
Richtig. Und die Experten gehen davon aus, dass das spätestens Mitte 2022, da wird das Problem gelöst sein.
Katja, jetzt sind wir bei den Wirtschaftsprognosen unter der Planung. Bedeutet das dann auch automatisch, dass wir weniger Steuereinnahmen haben?
Nee, wie Dirk ja schon gesagt hat, verzögert sich der Aufschwung. Wir haben jetzt im Herbst unsere Prognose auch für dieses Jahr nach unten nehmen müssen, erwarten aber durchaus eine kräftige Zunahme der Wirtschaftsaktivität im kommenden Jahr. Und das schlägt sich natürlich auch bei den Steuern nieder. Also wir haben insgesamt bei den Staatsfinanzen eine deutliche Verbesserung. Zum einen, weil die Steuern wieder stärker zulegen dürften und auch weil wir eben diese ganzen pandemiebedingten Mehrausgaben zum ganz großen Teil wieder zurückfahren können. Und das entlastet dann den Staatshaushalt.
Und wenn wir da eine höhere Inflation haben, haben wir aber weniger von den Steuereinnahmen, oder?
Wir gehen aktuell davon aus, dass wir temporäre Inflationsschübe haben, aufgrund von verschiedenen Sondereffekten. Wir erwarten aktuell keine dauerhaft höhere Inflation.
Ich habe das mit den Steuern vor allen Dingen auch deswegen gefragt, weil wir ja jetzt die schöne Situation haben, dass wir, naja, nicht nur in einer vielleicht wirtschaftlich nicht so ganz idealen Lage sind, sondern wir stehen auch vor größeren Herausforderungen, die politisch zu bewältigen sind. Ich nenne mal ein paar: Klimaschutz, Bildung, Gesundheit, Verkehr, Wohnen. Also bezahlbares Wohnen. Und das muss ja alles finanziert werden. Dirk, wie wird das finanziert?
Naja, die gute Nachricht haben wir ja bereits gesagt. Wir haben nächstes Jahr einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung. Das wird zu positiven Arbeitsmarkteffekten führen, zu sprudelnden Steuereinnahmen. Und das sind schon mal gute Voraussetzungen für mehr Investitionen, denn die brauchen wir dringend. Aber die brauchen wir nicht nur in wirtschaftlich guten Zeiten, sondern was wir jetzt brauchen, ist eigentlich ein Jahrzehnt der Investitionen. In den letzten 20 Jahren ist zu wenig getan worden, insbesondere bei den öffentlichen Investitionen. Wir haben einen gigantischen Investitionsstau angehäuft. Die Städte und Gemeinden reden von 150 Milliarden, die in den letzten Jahren zu wenig investiert wurden. Und wenn wir jetzt unsere Wirtschaft ökologisch umbauen wollen und den Sozialstaat modernisieren wollen, dann dürfen wir nicht kleckern, sondern dann müssen wir klotzen. Und nicht nur Verdi ist der Auffassung, dass das bedeutet, dass die nächste Bundesregierung jedes Jahr, Betonung liegt auf jedes Jahr, zusätzlich 50 Milliarden Euro investieren muss. Das heißt, wir reden über 500 Milliarden für ein Jahrzehnt. Das ist die große Herausforderung. Und daran wird sich die Ampel, sofern sie denn zustande kommt, wovon wir ausgehen, messen lassen müssen.
Bei Investitionen denken ja viele Menschen zweierlei, ne? Erstens, da wird irgendwas gebaut und zweitens, da wird irgendwas verschmutzt, nämlich die Erde. Investitionen kann man aber auch im Personal und Verbesserung diverser Dienstleistungen tätigen, ne? Das ist so etwas, worüber sehr selten diskutiert wird.
Ja, wir brauchen beides. Wir brauchen zum einen die 50 Milliarden Investitionen in Klimaschutz, in Schulen, in Universitäten, in Krankenhäuser, in den öffentlichen Nahverkehr. Und wir brauchen natürlich auch das Personal, um die Schulen dann betreiben zu können, um die Universitäten betreiben zu können, um in den Krankenhäusern die Pflege zu gewährleisten. Das heißt, wir reden über den gleichen Betrag, der dann nochmal zusätzlich mobilisiert werden muss, um die Mehrausgaben für Personal, aber auch für Sozialtransfers stemmen zu können. So, das heißt, wir reden über ein Paket von insgesamt 100 Milliarden. Das ist nicht wenig, ja. Das ist eine große Herausforderung. 50 Milliarden für zusätzliche Investitionen, 50 Milliarden für höhere Personalausgaben und Sozialausgaben. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.
Ampelkoalition heißt ja in dem Fall auch FDP, ist mit beteiligt, eigentlich eine Partei, die früher damit geglänzt hat, Steuersenkungen vornehmen zu wollen oder Reduktion der Lohnnebenkosten, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Das würde der Sache nicht unbedingt beitragen, was die Einnahmenseite betrifft, oder Katja?
Nein, jetzt sind natürlich auch die ganz, ganz großen Steuersenkungen, wie sie in dem Wahlprogramm aufgetaucht sind, die ja mit Mindereinnahmen bis zu 100 Milliarden beziffert worden sind. Damit kann sich die FDP in der Ampel auch nicht durchsetzen. Das, worum es jetzt aktuell geht, eben dieses auch schon erwähnte Stichwort Superabschreibungen, das kann natürlich auch deutlich zweistellig werden. Aber ansonsten wird das jetzt auch keine Regierung der großen Steuersenkungen. Das ist auch gut so. Angesichts der Bedarfe ist ja auch absolut gar kein Spielraum für Steuersenkungen.
Was sind denn Superabschreibungen?
Also wie die ganz im Detail aussehen werden, das werden wir ja bald erfahren. Aber es geht darum, Klimaschutzinvestitionen durch deutlich höhere Abschreibungen attraktiv zu machen. In welcher konkreten Ausgestaltung, das werden wir eben abwarten müssen. Aber es gibt jetzt auch aus diesem Jahr ja auch eine Studie vom IFO-Institut, die einfach mal betrachtet haben, was beschleunigte Abschreibungen ganz generell den Fiskus kosten könnten. Und das waren halt schon ganz gut zweistellige Beträge, wenn jetzt noch schneller abgeschrieben werden soll, aber dafür vielleicht nicht so breit, sondern nur Digitalisierung und Klimaschutz, wie es in dem Sondierungspapier steht, dann dürfte das wahrscheinlich auch in einer ähnlichen Größenordnung auftreten.
Also Abschreibungen senken die Steuerlast und wenn ich dann innerhalb von 3 Jahren statt in 5 Jahren den Gesamtbetrag einer Investition abschreiben kann, dann kostet das den Staat natürlich schneller dieses Geld. Oder die hat da weniger Einnahmen.
Genau, das ist natürlich, irgendwann später hebt sich das auf und verkehrt sich auch ins Gegenteil. Und wir müssen halt auch sehen, in welchem Umfang da überhaupt zusätzliche Investitionen angeregt werden können, weil beim Klimaschutz braucht man ja einen verlässlichen Rahmen, auch was die CO2-Preise angeht und den außenwirtschaftlichen Rahmen. Also kriegen wir jetzt einen Grenzausgleich bei der CO2-Bepreisung und andere Maßnahmen, um eben auch nochmal solche Investitionen zu flankieren, damit wirklich Unternehmen sehen, dass die Investition sich auch jenseits von der Abschreibung dauerhaft rechnet. Da ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass bei solchen Abschreibungen so in etwa 40% der Mindereinnahmen auf der kommunalen Ebene stattfinden. Und das ist natürlich ganz dramatisch, weil die Kommunen ja auch für einen ganz erheblichen Teil der Investitionen zuständig sind. Da muss auf jeden Fall der Bund, wenn das kommen sollte, die Kommunen auch irgendwie entschädigen dafür. Ja, dass das nicht eine linke Tasche, rechte Tasche ist und dann haben wir dann irgendwo ein bisschen private Investitionen gefördert, haben aber die Kommunen geschädigt, die dann wieder weniger Geld haben und weniger investieren. Dann geht's nach hinten los.
Und eins ist auch klar, die Politik setzt dabei auf das Prinzip Hoffnung. Wenn die Unternehmen die großzügigen Abschreibungsregelungen nicht nutzen, dann haben wir auf Sand gebaut. Das ist ja in der Vergangenheit sehr häufig passiert, wenn man mal in die letzten 30 Jahre zurückblickt, sich das international anguckt. Wir hatten sehr häufig konservativ-liberale Regierungen in den USA unter Ronald Reagan in den 1980er Jahren, wo massiv die Unternehmenssteuern gesenkt wurden und man sich dann die große Investitionsoffensive erhoffte unter Gerd Schröder in den 2000er Jahren. Und bedauerlicherweise haben damals die Unternehmen nicht auf die niedrigeren Kosten reagiert. Sie haben ihre höheren Unternehmensgewinne nicht 1:1 umgesetzt in mehr Investitionen. Und am Ende des Tages bleibt die Hoffnung, dass die Unternehmen das tun werden. Das ist das Problem dabei.
Natürlich ist es bei den Abschreibungen dann schon nicht ganz so tragisch, weil die schlagen ja wirklich nur rein, wenn man investiert. Es ist auf jeden Fall sinnvoller, das auf diesem Wege zu versuchen, als wenn man jetzt Unternehmenssteuersätze beispielsweise senken würde. Ne? Da gibt es überhaupt keine Garantie oder wir haben auch in den frühen 2000ern gesehen, dass da nicht viel passiert ist.
Na, so ein bisschen das Thema, was wir jetzt in den USA mit Donald Trump auch gesehen haben, wenn die Unternehmenssteuern gesenkt, das Einzige, was die Unternehmen damit machen, ist Dividenden ausschütten und Aktien zurückkaufen. Ne? Also zumindest die großen Unternehmen, die börsennotiert sind. Und das sind natürlich auch im Sinne von Umwelt überhaupt keine sinnvollen Anreize.
Das ist richtig, aber glücklicherweise ist es ja so, dass in den Koalitionsverhandlungen jetzt nicht ernsthaft darüber gesprochen wird, die Unternehmenssteuersätze nach unten zu drehen, sondern es ist so, wie Katja gesagt hat, wir reden über Abschreibungsregelungen und wenn die Unternehmen nicht investieren, dann können sie natürlich diese Abschreibungsregelungen nicht zu ihren Gunsten nutzen. Das ist zweifelsohne besser, als wenn man jetzt anfangen würde, den Körpersteuersatz oder die Gewerbesteuer zu senken und sich dadurch erhoffen würde, dass dann mehr investiert wird. Da ist der Weg über die Abschreibungsregelungen mit Sicherheit der kassenschonendere Weg.
Und steht politisch die Ampelkoalition höchstvermutlich ins Haus? Selbst Angela Merkel sagt das, deswegen hat sie Olaf Scholz mit zum G20-Treffen geschleppt und schon mal vorgestellt. Es wird gerade fleißig verhandelt, bis Nikolaus will man dann einen Kanzler haben und vielleicht auch erst bis Weihnachten. Eine erstaunliche Entwicklung in den Koalitionsverhandlungen ist aus meiner Sicht aber, dass die Öffentlichkeit recht ausführlich diskutiert hat, wie man Investitionen überhaupt möglich machen kann. Ne? Also das ist ja jetzt kein typisches Thema für die Öffentlichkeit. Und darum in diesem Komplex wiederum hat einen sehr großen Raum eingenommen, die Schuldenbremse. Was ist die Schuldenbremse, Katja?
Die Schuldenbremse ist eine Regelung zur Begrenzung staatlicher Neuverschuldung in Deutschland. Sie wurde 2009 mit einer Änderung des Grundgesetzes eingeführt und für den Bund 2016 und für die Länder 2020 scharf gestellt. Kommunen und Sozialversicherungen werden nicht von der Schuldenbremse erfasst, anders als von den europäischen Fiskalregeln, die nochmal ein ganz gesondertes Thema sind. Und diese Schuldenbremse begrenzt die Neuverschuldung des Bundes im Normalfall auf 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Es sind aber höhere Neuverschuldungen möglich in konjunkturell schlechten Lagen. Es gibt also die Möglichkeit, eine Konjunkturkomponente auszurechnen, um die dann Verschuldungsspielräume sich nochmal erhöhen. Bei den Ländern ist die Schuldenbremse strenger. Die dürfen im Normalfall sich gar nicht verschulden, haben aber auch die Möglichkeit, konjunkturbedingt oder in Notlagen, wie wir das ja jetzt auch gerade mit der Corona-Pandemie haben, höhere Schulden aufzunehmen.
Okay, und jetzt wird diskutiert, das Ding zu umgehen, weil man keine Mehrheit hat, die Schuldenbremse abzuschaffen. Ist das überhaupt sinnvoll, sie zu umgehen oder sollte man sie nicht lieber abschaffen?
Vielleicht muss man sie auch gar nicht gleich abschaffen. Man könnte sie auch reformieren. Wir haben ja wiederholt auch vorgeschlagen, für die europäische Ebene wie für Deutschland solche Schuldenregeln, um eine Golden Rule, eine Regel zur Ausnahme von Investitionen zu ergänzen. Das ist sinnvoll, um eben auch Anreize zu schaffen, dass man heute schon in die Zukunft investiert, was ja eigentlich sonst schwer möglich ist. Und wenn das immer aus laufenden Ausgaben getätigt werden muss, dann gibt es eben für die heutigen Steuerzahler weniger Anreize, auch schon an morgen zu denken.
Also zunächst mal muss man nochmal nach außen stellen, dass diese Schuldenbremse zumindest aus unserer Sicht ökonomisch unsinnig ist. Ja, sie ist ein weitgehend neoliberales Regelwerk, das damals geschaffen wurde, um der Politik Fesseln anzulegen. Jetzt ist es aber aus ökonomischer Sicht nicht so, dass Schulden Teufelszeug sind. Im Gegenteil, ja, wenn mit Hilfe von Krediten Investitionen finanziert werden können, dann schafft das zukünftigen Wohlstand und ist in einer Situation, wo wir Negativzinsen haben, angebracht. Ja, wir haben ja aktuell die Situation, dass wenn der Finanzminister 1 Euro Kredit aufnimmt, in 10 Jahren nur 90 Cent zurückzahlen muss. Das ist der Effekt der Negativzinsen. Und das sollte man dann auch entsprechend nutzen. Das wäre ja geradezu absurd, wenn wir diese günstigen Finanzierungsbedingungen für den Staat nicht nutzen würden, um in die Zukunft zu investieren. Ja, auf die großen Investitionsbedarfe haben wir ja bereits hingewiesen. Und die können sehr gut bedient werden in der Zeit der Niedrigzinsen, wo der Großteil der Staatsschulden negativ verzinst ist, der Finanzminister mit Krediten sogar noch ein Geschäft macht. Also da müsste man jetzt ran. Katja hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass die Schuldenbremse das verhindert. Da können wir maximal 12 Milliarden aktuell zusätzliche Schulden aufnehmen. Das reicht hinten und vorne nicht. Und dann ab 2026 müssen wir auch die Corona-Schulden wieder zurückzahlen. Das heißt, die Schuldenbremse verunmöglicht das. Und dann stellt sich die Frage, Marco, was sind die Alternativen? Da gibt es aus meiner Sicht im Wesentlichen 3 Instrumente, die zurzeit in der öffentlichen Debatte sind, die auch alle sinnvoll sind. Instrument Nummer 1 wäre zu sagen, wir legen uns einfach eine Investitionszulage 2022 zu. Da ist die Schuldenbremse immer noch ausgebremst und die Ökonomen Fratscher, also der Präsident des DIW und Füß, der Präsident des IFO-Institutes, die ja aus unterschiedlichen ökonomischen Lagern kommen, haben beide vorgeschlagen, doch eine Investitionsrücklage von 500 Milliarden zu bilden. Und dann könnte man die Investitionsbedarfe des kommenden Jahrzehntes dadurch abtragen. So, das wäre ein probates Mittel. Zweiter Vorschlag, ebenfalls leicht umsetzbar, wäre eine bessere Eigenkapitalausstattung öffentlicher Unternehmen, also beispielsweise der Deutschen Bahn, sodass die dann auch in der Lage ist, mehr Kredite aufzunehmen für die Investitionen, die anstehen in Schiene, Bahnhöfe etc. Man könnte Mehrheitsbeteiligung als Staat an strategisch wichtigen Unternehmen erwerben und dadurch auch deren Investitionskapazität ausbauen. Und der dritte Punkt, auch breit diskutiert in der Öffentlichkeit, wir könnten öffentliche Investitionsgesellschaften gründen. Also der Staat gründet eine öffentliche Investitionsgesellschaft, stattet die mit Eigenkapital aus. Diese Gesellschaft kann dann Anleihen aufnehmen und dadurch sich mit Kapital vollsaugen und dann Kitas bauen, Krankenhäuser bauen, Straßen bauen, den ÖPNV ausbauen und so weiter und so fort. Will heißen, wenn man das politisch will, kann man auch unter dem Regime der Schuldenbremse kräftig in die Zukunft investieren?
Ja, im Prinzip sehe ich das auch. Ich würde die Schwerpunkte, glaube ich, ein bisschen anders setzen. Also wir selber haben ja auch in einem Papier gemeinsam mit dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft diese Investitionsgesellschaften bereits 2019 ins Spiel gebracht, haben jetzt auch vor kurzem letztes Jahr nochmal eine Rechtsstudie anfertigen lassen, die auch gezeigt hat, dass das also auch mit der Schuldenbremse geht, wenn das ein Extrahaushalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sachaufgabe ist. Ja, das ist natürlich dann etwas weiter weg von der Hoheit des Bundestages und deswegen suboptimal im Vergleich zu einer goldenen Regel, also einer Reform der Schuldenbremse. Aber, glaube ich, in der gegenwärtigen Situation so schon mein Favorit unter den Lösungen. Die Frage mit dem Eigenkapital für öffentliche Unternehmen, das ist natürlich auch sehr häufig was, wo man praktisch Unternehmen unterstützt, die eigentlich am Markt auch diese Investitionen dann wieder irgendwie finanzieren müssen. Also die Bahn erhält für den Netzausbau regelmäßig Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt. Und auch bei der KfW ist es ja so, dass diese ganzen massiven Förderungen, die die KfW bereitstellt, im Wesentlichen Mittel aus dem Bundeshaushalt sind, also echtes Steuergeld oder Geld, was aus den CO2-Bepreisungseinnahmen stammt. Und was die KfW selber an Zinssubventionen bietet im Vergleich dazu, ist das relativ gering. Ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn es jetzt darum geht, das Geschäftsmodell von einigen Institutionen da stark zu ändern, ohne dann zu überlegen, wie dann eigentlich die Kredite da weiter verstetigt oder auch irgendwann getilgt werden sollen. Und auch diese Thematik mit der Rücklage muss man sich genauer anschauen. Also es wurde ja auch zum Teil zum Beispiel vorgeschlagen, in den Energie- und Klimafonds die Rücklagen deutlich aufzustocken. Dafür muss man aber wissen, wie der EKF, der Energie- und Klimafonds, gebucht wird. Da sind nämlich die Rücklagen schuldenbremsenneutral in dem Moment, wo sie gebildet werden durch Zuweisung aus dem Bundeshaushalt, und sie zählen dann für die Schuldenbremse bei Verausgabung. Also das muss man erstmal gründlich ändern, wenn man da den EKF irgendwie nutzen möchte. Mit der aktuellen Buchungsregel funktioniert das nämlich so zum Beispiel nicht.
Katja, ich stimme dir vollkommen zu, dass diese Umgehungsmöglichkeiten, die ich gerade skizziert habe, dass das alles nur second best ist. Ja, also das Beste wäre eine Reform der Schuldenbremse im Hinblick auf eine goldene Regel, also dass Investitionen zukünftig eben wieder kreditfinanziert werden können, wie das in den 70er, 80er, 90er Jahren in Deutschland eine Selbstverständlichkeit war und in vielen anderen Industriestaaten auch so gehandhabt wird. Aber bedauerlicherweise hat sich diese Erkenntnis in den Unionsparteien bis heute noch nicht verbreitet, und ich habe geringe Hoffnung, dass sich das in den nächsten Wochen ändern wird. Vor dem Hintergrund bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, als über diese Umgehungsmöglichkeiten zu reden, und da sehe ich das ähnlich wie du, Katja. Die beste Option wäre eine öffentliche Investitionsgesellschaft oder mehrere öffentliche Investitionsgesellschaften.
Und dann müssen wir halt genauer hingucken, worum geht's? Geht's jetzt darum, ein Unternehmen zu fördern, was am Markt bestehen muss, oder geht's um genuine öffentliche Basisinfrastruktur zu schaffen, wie Schulen oder Digitalisierung von Ämtern? Das sind halt auch immer sehr unterschiedliche Fälle, und die kann man auch nicht alle in einen Topf werfen.
Ich würde sagen, es geht im Wesentlichen um Letzteres. Ja, also diese öffentlichen Investitionsgesellschaften, die sollten die öffentlichen Infrastrukturen ausbauen. Das, was die Privaten mangels entsprechender Renditen nicht tun, das müssten dann diese öffentlichen Investitionsgesellschaften tun. Die müssten investieren in den ÖPNV, in die Energienetze, in die Digitalisierung, in Schulen, in Kitas. Diese soziale und physische Infrastruktur, die kann nur durch öffentliche Unternehmen, in dem Fall öffentliche Investitionsgesellschaften, ausgebaut und bereitgestellt werden. Da haben wir in den letzten 20 Jahren vergebens drauf gewartet, dass die Privaten das machen. Es sind ja zahlreiche ÖPP-Projekte und PPP-Projekte vom Stapel gelassen worden, und das erklärte Ziel, der Ausbau dieser Infrastrukturen, konnte nicht erreicht werden. Also da muss man einfach auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.
Die FDP hat den Vorschlag gemacht, den Unternehmen die Risiken abzunehmen, Dirk. Ist das für dich nicht ein innerliches Fest?
Naja, es entbehrt ja nicht einer gewissen Ironie, wenn eine liberale, angeblich marktwirtschaftlich ausgerichtete Partei dem privaten Unternehmen jetzt die Risiken abnehmen will. Weil eigentlich ist es ja im Kapitalismus so, dass die Rendite der Preis für das eingegangene Risiko des Unternehmens ist. Ja, und es wäre mir jetzt vollkommen neu, dass risikofreie Renditen was mit einer funktionierenden Marktwirtschaft zu tun hätten. Ja, aber wozu brauchen wir eigentlich noch Unternehmer, wenn die keine Risiken mehr eingehen wollen? Das ist ja sozusagen der Kern des Unternehmertums, dass ich Risiken eingehe, die dann auch natürlich mit einer entsprechenden hohen Rendite vergütet werden, wenn sie nicht eintreten. Und da wundere ich mich schon, dass die FDP jetzt als ihre zentrale Aufgabe ansieht, den Unternehmen möglichst alle Risiken abzunehmen, indem der Staat dann als Garant einspringt und dadurch sich das Unternehmensrisiko auf null reduziert.
Aber die Rendite würden sie dann natürlich kassieren.
Selbstredend. Also es ist mir nicht bekannt, dass die FDP fordert, dass der Staat, der dann die Risiken übernimmt, entsprechend an den Renditen beteiligt werden soll. Darüber könnte man ja reden, aber das ist nicht Teil ihrer Agenda.
Also meine letzte Frage heute ist eine Frage, die ich euch leider nicht ersparen kann. Es gibt natürlich eine große Angst bei manchem, nicht bei allen, dass wenn wir jetzt die Schuldenbremse umgehen, wenn wir sie aushebeln, wenn wir Alternativen schaffen, dass dann jetzt der große Schuldenrausch losgeht und Deutschland sich dann im Abgrund befindet. Seht ihr das, oder ist das gesichert, dass das nicht passiert?
Also ich sehe das überhaupt nicht. Wir müssen ja jetzt mal ganz klar sagen, dass wir nach der Corona-Pandemie immer noch so ungefähr plus minus 10 Prozentpunkte unter der Höchstschuldenstandsquote nach der Finanzkrise stehen werden. Und wir eigentlich schon absehen können, dass jetzt mit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Jahren die Schuldenstandsquote auch wieder deutlich sinken wird. Das würde sie sogar, wenn wir im Umfang von ungefähr 1 Prozentpunkt des Bruttoinlandsprodukts jährlich schuldenfinanziert investieren würden.
Ja, und wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt, steht Deutschland immer noch hervorragend da. Nehmen wir die USA, die haben eine Schuldenstandsquote, die ist 2-mal so hoch. Nehmen wir Japan, die haben eine Schuldenstandsquote, die ist 3,5-mal so hoch wie die deutsche Schuldenstandsquote. Und bei beiden Nationen würde niemand ernsthaft darüber diskutieren, ob die kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stehen. Also diese Debatte wird hysterisch geführt. Da gibt es natürlich auch einen interessensgeleiteten Hintergrund, Schulden als Teufelszeug auszugeben, weil man nicht möchte, dass der Sozialstaat ausgebaut wird, weil es offensichtlich auch kein Interesse daran gibt, die öffentlichen Investitionen massiv anzuheben, kreditfinanziert. Und vor dem Hintergrund rein ökonomisch betrachtet, gibt das zurzeit überhaupt keine Gefahr einer explodierenden Staatsverschuldung. Zudem darf man auch nicht die absoluten Zahlen in den Mittelpunkt stellen. Also die absolute Größe der Staatsverschuldung ist überhaupt nicht aussagekräftig, sondern sie muss immer in Bezug gesetzt werden zum gesamten Kuchen, also zum Bruttoinlandsprodukt. Und da sind wir, wie gesagt, bei etwa 70% aktuell. Und wenn wir jetzt kräftig in die Zukunft investieren würden, kreditfinanziert, dann würde das ja auch bedeuten, dass der gesamte Kuchen größer wird, also das Bruttoinlandsprodukt steigt. Und das würde dann im Ergebnis, Katja hat darauf hingewiesen, dazu führen, dass die Schuldenstandsquote trotz kreditfinanzierter Investitionen sogar sinken würde. Also diese ökonomischen Bedenken, die da immer wieder geäußert werden gegen kreditfinanzierte öffentliche Investitionen, weil die angeblich zu einer explodierenden Staatsverschuldung führen würden, da ist nichts dran.
Damit wären wir für heute am Ende. Ich bedanke mich bei Katja Rietzler.
Ja, bedanke mich auch.
Und Dirk Hirschel.
Ich habe zu danken.
Ja, dann euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
Das war klasse. Der Verdi Wirtschaftspodcast.